Lina ist eine scheinbare Frau, die ist normal groß, schlank, lange dunkelbraune Haare, kommt immer so in den Gerichtssaal als ja irgendwie sehr fröhlich wirkende Person. Der böse Linksextreme, der verführt das arme Mädel zu Schandtaten. Grundsätzlich ist natürlich jetzt nichts schlecht daran, dass Opfer von Straftaten vor Gericht aussagen, auch dann nicht, wenn sie Neonazis sind oder Menschen, deren Gesinnung uns nicht gefällt. So, also er war Ausgestoßener und deswegen liegt es so nahe, dass man dann denkt, okay, gut, so einer packt dann halt mal aus. Ja, das ist schon maximal Mist für Journalistinnen und wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, einfach weil es, man meint, niemals alles wird erfahren können hinterher.
LVZ, unsere Story. Der Podcast, der hinter die Recherche blickt.
Hi, ich bin Nicole Gschiewa und in dieser Folge spreche ich mit LVZ-Reporterin Denise Peikert, denn sie sitzt seit Wochen im Oberlandesgericht in Dresden, um einen der größten Gerichtsprozesse in Sachsen zu begleiten und darüber zu berichten. Es dreht sich um den Fall um Lina E. und einer Gruppe von Linksextremen, die Neonazis angegriffen haben sollen. Lina E. soll dabei der Kopf der Gruppe gewesen sein und warum das so ein riesiger Fall in Sachsen ist und wer Lina E. überhaupt ist, das besprechen wir jetzt. Bevor wir mit der Folge starten, hier noch der kleine Hinweis, dass wir die Folge am 26. Juli aufnehmen, also kurz bevor es mit dem Gerichtsprozess weitergeht. Lina E. sitzt seit 2020 in Untersuchungshaft und der Prozess gegen sie begann im September 2021, ist also jetzt gut 10-11 Monate her. Wer ist denn Lina E. überhaupt und ja, wie hast du sie im Gericht erlebt?
Lina E. ist eine junge Frau aus Kassel, ist 27 Jahre alt und hat zuletzt, bevor sie festgenommen worden ist, in Leipzig-Konnewitz gelebt und hier in Halle Erziehungswissenschaften studiert. Sie ist der Polizei jetzt nicht schon etwa jahrelang als Linksextreme bekannt oder so. Sie ist strafrechtlich, bevor die vermeintliche Gruppe um sie herum aufgeflogen ist, nicht in Erscheinung getreten. Das ist deswegen erwähnenswert, weil es schon ungewöhnlich ist. Also insbesondere bei so schwerwiegenden Straftaten, die jetzt hier im Raum stehen, dass dann jemand vorher noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Und auch, weil es jetzt, szeneuntypisch ist, nenne ich es jetzt mal. Also ein Mitangeklagter von ihr, das ist ein Mann, der ist schon verurteilt worden, beispielsweise für eine linksextreme Straftat in Berlin und saß auch schon im Gefängnis und so. Also deswegen ist das schon bei ihr ungewöhnlich. Die Ermittler sind sich jetzt auch nicht so ganz sicher, wann sich aus ihrer Sicht die Lina E. radikalisiert hat. Also dass sie es getan hat, da sind sie überzeugt davon. Sie haben ja auch entsprechend Beweise vorgelegt, dass sie oder ja haben ermittelt, dass sie die Straftaten begangen haben soll. Also dass die Radikalisierung stattgefunden hat, da sind sie sich sicher, aber es ist nicht so ganz klar, wann. Eine Theorie ist, dass Lina, als sie nach Leipzig kam, spätestens dann ihren Verlobten kennengelernt hat. Das ist Johann G., einer der wahrscheinlich meistgesuchten Linksextremisten in Deutschland. Ein Mann, der schon seit seiner Kindheit durch Straftaten, nicht seit seiner Kindheit, ist ein bisschen viel gesagt, seit seiner Jugend, Straftaten begangen hat und auch schon verurteilt worden ist, im Gefängnis saß wegen linksextremer Straftaten hier in Leipzig. Da war zum Beispiel beteiligt an Randalen 2015 in der Südvorstadt. Und die Ermittler glauben, dass Lina sich sozusagen an seiner Seite dann radikalisiert hat, nach allem, was man weiß, die beiden, wie gesagt, verlobt. Ich halte diese Geschichte immer so ein bisschen für schablonenartig, so der böse Linksextreme, der verführt das arme Mädel zu Schandtaten. Warum? Das ist so eine Mischung aus dem, wie ich, zweite Teil deiner Frage sozusagen, wie ich sie vor Gericht erlebt habe und was sozusagen ihr vorgeworfen wird. Also vor Gericht habe ich sie erlebt als jemand, der, also Lina ist eine unscheinbare Frau, die ist normal groß, schlank, lange dunkelbraune Haare, kommt immer so in den Gerichtssaal als irgendwie sehr fröhlich wirkende Person, winkt den Zuschauern hinter der Sicherheitsglasscheibe durch, also ihren Unterstützern aus der linken Szene. Ihre Mutter ist meistens auch da verteilt sie Handküsse in die Richtung und so. Dreht sich auch manchmal während der Verhandlung um zu den Zuschauern und Zuschauerinnen, die hinter ihr sitzen und lacht dann nochmal ins Publikum. Also sie wirkt irgendwie, es wirkt alles sehr lässig und so. Und irgendwie, auch ein bisschen fröhlich. Das ist so das eine, weswegen ich das irgendwie wo mir diese Radikalisierungsgeschichte so ein bisschen schablonenartig vorkommt. Und das andere ist, dass es Hinweise darauf gibt, dass sie auch schon in Kassel politisch aktiv war, politisch gedacht hat, mindestens mal. Und dass mich zumindest, auf mich wirkt dieses, das alles, was die Ermittlungen zutage gefördert hat, wenn dem so ist, und es gibt ja einige Dinge, die sich jetzt schon ganz gut belegen lassen, dann wirkt sie schon sehr tough, also als jemand, der sich da mutmaßlich sehr gut eingefügt hat in eine extrem männlich geprägte linke gewaltaffine Szene, die ist einfach sehr männlich geprägt. Das finde ich schon irgendwie, imponiert mir auf eine Art, dass ich diese ganze Story von ausschließlich deswegen radikalisiert, weil man sich in jemanden verliebt hat, nicht so richtig, kommt mir so ein bisschen so schablonenartig vor, wie gesagt, aber das ist nur so ein Gefühl.
Was wird ihr denn vorgeworfen? Und es gibt ja auch noch drei weitere Angeklagte. Was wird dieser Gruppe denn überhaupt vorgeworfen?
Ja, die Tatsache, dass man annimmt, dass es eine Gruppe ist, ist schon mal der erste Vorwurf sozusagen. Ihnen wird vorgeworfen, Ihnen, den dort Angeklagten und noch einigen anderen, die noch beschuldigt sind, aber nicht in dem Verfahren mit angeklagt, wird vorgeworfen, eine linksextremistische Bande gebildet zu haben, eine kriminelle Vereinigung, wie es dann strafrechtlich korrekt heißt. Sie sollen sich zusammengeschlossen haben, um Rechtsradikale auszuspähen und Überfälle auf sie zu übergehen. Konkret angeklagt sind 6 verschiedene Übergriffe auf Rechtsextreme. Das waren fast immer tatsächliche Szenegrößen, würde ich jetzt mal sagen, schon sehr bekannte Neonazis. Darunter ist zum Beispiel der ehemalige Leipziger NPD-Stadtrat Enrico Böhm oder ein sehr bekannter Eisenacher Neonazi, Wirt einer rechtsextremen Szenekneipe und Kameradschaftsführer, der 2-mal angegriffen worden sein soll von der Gruppe. Also hauptsächlich solche tatsächlich sehr bekannten Rechtsextremen. Darunter sind aber auch einige Zufallsopfer, wenn man so will, Demonstranten, die auf einer rechtsextremen Demo waren oder ein Kanalarbeiter, der in Konnewitz Dachrinnen gereinigt hat und angeblich eine Mütze eines rechtsextremen Labels getragen haben soll. Und diese Menschen soll die Gruppe angegriffen, teils sehr schwer verletzt haben. Das sind so die Vorwürfe.
Könntest du vielleicht eine der Taten ein bisschen genauer erzählen?
Ja, also das ist immer schon so nach einem ähnlichen Schemata abgelaufen. Also die Rechtsradikalen sind überfallen worden von einer Gruppe aus mehreren Personen, die vermummt waren, schwarze Kleidung tragen und sind dann schnell wieder abgehauen. Das hatten wir schon. So ähnlich sind die alle immer abgelaufen. Es gibt zum Beispiel den Übergriff hier auf den ehemaligen NPD-Stadtrat Enrico Böhm. Der ist vor seinem Haus passiert. Der kam da morgens raus und wollte zur Arbeit, wenn ich mich recht erinnere. Und ist dann, kam schon auf dem Gehweg, sah schon so eine Gruppe Vermummter auf ihn zulaufen. Also 4-5 Leute, sowas in diese Richtung. Die ihn dann schnell zu Boden gebracht haben, gegen den Kopf getreten haben sollen, so beschreibt er das. Und vor allem auch gegen seine Kniescheibe, die ist auch tatsächlich dann hinterher ärztlich bestätigt, war dann schwer verletzt, also schwer beschädigt sozusagen. Genau, und er hat dann nicht seiner Aussage nach nicht so viel getan, sondern sich hat versucht zu schützen. Und dann war das auch innerhalb kürzester Zeit wieder vorbei und die sind wieder weggerannt und sollen dann auf Fahrrädern davon gefahren sein, die Täter. So ungefähr, so überfallartig sind viele Sachen passiert. Ich kann vielleicht nochmal ein zweites Beispiel anfügen, um das nochmal ein bisschen, das fand so ein anderes Sujet statt, das war diese Kneipe in Eisenach, die geführt wird von einem sehr lokal und auch überregional bekannten Rechtsextrem. Da haben dann Vermummte irgendwann zu später Stunde das Lokal gestürmt und haben mit auch so Schlagwerkzeugen Gläser zertrümmert, Gäste angegriffen und auch den Kneipenwirt eben angegriffen, auf ihn eingeschlagen und sind dann auch wieder abgerauscht nach, unter einer Minute war da, glaube ich, mal die Aussage von einem Opferzeugen, soll das alles nur stattgefunden haben. Also das ging mal alles sehr schnell. Dafür war dann die Vorbereitung dieser Straftaten relativ umfangreich gewesen sein zum Teil. Also dass die Rechtsextremen sehr genau ausgespäht worden sind, wie ihre Lebensabläufe sind sozusagen. Wann der ist angegriffen worden auf dem Weg zum Fußballtraining, ein anderer in Wurzen war das. Also da wurde vorher genau geguckt, wie leben die, vielleicht auch diese Kneipe, wann davor auch nochmal einer vorbei und hat geguckt, wie ist da jetzt gerade die Situation, aber auch nicht nur unmittelbar davor, sondern auch so sozusagen in mehreren Tagen und Wochen davor wurden da sollen schon sehr umfangreiche Ausspähungen stattgefunden haben, bevor man dann zur Tat geschritten ist.
Jetzt nochmal zu Lina E. speziell. Sie soll ja der Kopf der Gruppe sein. Und ja, es ist irgendwie total interessant und sehr spannend, was um sie herum passiert. Denn sie wurde auch jetzt beispielsweise mit dem Polizeihubschrauber abgeführt und nach Karlsruhe gebracht, als die Razzia damals in Connewitz stattfand. Und dann daraufhin wurden hier auf der Kali Merchandise quasi verkauft mit Aufschriften Free Lina E. Und überall sieht man auch die ganzen Graffitis einfach nur mit ihrem Namen, was ja tatsächlich bis Tel Aviv reicht. Also es ist total abgefahren eigentlich, was mit dieser Figur Lina E. passiert. Sie ist irgendwie so eine Symbolfigur geworden, kann man das so sagen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also zunächst mal ist es nicht ungewöhnlich, dass so in der linken Szene oder auch wenn man dann noch mal genauer hinguckt in der gewaltbereiten linken Szene, Menschen, die festgenommen werden, die gegen die ermittelt wird, die vielleicht sogar dann letztendlich im Gefängnis sitzen, die große Unterstützung erfahren aus der Szene. Das gehört auch ein bisschen mit zum Selbstverständnis. Also man nimmt jede Art von Handlung des Staates, sei es Ermittlungen, sei es Hausdurchsuchungen, sei es dann letztendlich Festnahmen und Gerichtsverfahren, als ein, naja, nicht legitimes Mittel des Staates die der Staat anwendet, um den legitimen Kampf der linken Aktivisten gegen Faschismus, Kapitalismus, Patriarchat sozusagen zu unterbinden. Und deswegen, ja, sagt man, okay, Leute, die davon betroffen sind, von diesen sogenannten Repressionen, so wird das ja genannt in der linken Szene, wenn ermittelt wird, Häuser durchsucht werden und so weiter. Wer davon betroffen ist, den unterstützen wir, dem helfen wir. Also diese große Unterstützung ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Bei Lina ist das natürlich schon ziemlich krass tatsächlich. Also du hast es genannt, all diese Dinge. Dafür gibt's verschiedene Gründe. Also zum einen ist es natürlich sehr, sehr ungewöhnlich oder selten, dass es der Polizei gelingt, so eine linksextreme Gruppe auszuheben, vermeintlich auszuheben. Man wird jetzt ja sehen, was der Prozess noch bringt, aber dass es überhaupt gelingt, da solche Taten anzuklagen, vor Gericht zu bringen, dass es eine Verhandlung gibt, dass die Menschen festgenommen werden, das ist tatsächlich gar nicht mal so, gelingt der Polizei gar nicht mal so oft. Deswegen gibt es solche Figuren auch gar nicht so oft so. Und tatsächlich, du hast es schon angesprochen, Lina ist auch auf eine gewisse Art, naja, ein bisschen zur Heldin gemacht worden. Also der Hubschrauberflug damals nach ihrer Festnahme zum Haftrichter in Karlsruhe, wovon es dann auch Fotos gab, was natürlich irgendwie eingefädelt worden sein muss. Das ist schon, also sowas schafft natürlich auch Bilder, an die dann diese Stilisierung sich anhängen kann sozusagen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn du das Merchandise, die T-Shirts und so weiter ansprichst, das ist ja nicht zwecklos im Sinne von, es wird einfach nur verkauft, weil man Lina toll findet, sondern natürlich wird damit auch und auch mit den Aufrufen zu spenden, werden so Solidaritätsbündnisse finanziert, wo Gelder gesammelt werden, um die Angeklagten und Lina zu unterstützen in, ja, bei allem, was man halt so braucht, wenn man vor Gericht steht, Anwaltskosten, Gerichtskosten, die im Zweifel irgendwann getragen werden, vielleicht irgendwann getragen werden müssen. Genau, also dafür ist es natürlich auch sinnvoll, so ein Heldenepos irgendwie auch ein bisschen mitzuschaffen. So, das sind so vielleicht jetzt mal so ein paar Gründe, weswegen das passiert ist. Wahrscheinlich spielt da alles so ein bisschen miteinander zusammen.
Wir haben das ja schon vorhin erwähnt. Der Prozess läuft jetzt seit September 2021 und es ist irgendwie so ein schleppender Prozess. Gab es denn schon größere Wendepunkte bis Juni 22?
Bis vor kurzem gab es da eigentlich nicht so wahnsinnig viele Wendepunkte. Es war eigentlich alles immer eine sehr mühsame Angelegenheit. Das hat zwei Gründe. Also zum einen sind 6 Taten angeklagt, die alle im Einzelnen nachgewiesen werden müssen oder wo die Ermittler jetzt die Aufgabe haben, das vor Gericht darzulegen, welche Beweise dafür sprechen, dass die Angeklagten diese Taten begangen haben. Das sind Taten, die Menschen begangen haben, die waren vermummt, die waren schwarz angezogen, die sind schnell hingerannt, schnell wieder weggerannt. Da ist also, es ist schon schwierig, das dann einzelnen Menschen zuzuordnen. Es gibt in dem Fall verschiedene Spuren, es gibt DNA-Spuren, es gibt Festnahmen auf frischer Tat sozusagen. Also es gibt schon Indizien, das zusammenzusetzen und dann letztendlich alles zu beweisen, was man denen vorwirft, ist aber schon eine mühsame Sache. Das ist mal Punkt 1. Noch schwieriger ist es allerdings meiner Wahrnehmung nach nachzuweisen, dass es diese kriminelle Vereinigung tatsächlich gegeben hat. Also was braucht man dafür? Man braucht eine Gruppe, die sich tatsächlich gründet oder zusammenschließt zumindest mal mit dem Zweck, Straftaten zu begehen und diese dann auch tatsächlich zu begehen. Und diese Strukturen nachzuweisen, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Auch da gibt es Dinge, die natürlich die Anklage ins Feld führt, Abhörprotokolle von Gesprächen, wo man sich als Gruppe definiert, das sind aber umstritten, wie man die auslegt, da gibt es darum wieder Diskussionen, das zieht sich natürlich alles und im Prinzip ist der Prozess seit September 21 bis jetzt zum Frühsommer da, war alles davon geprägt, von den sehr genauen Auseinandersetzungen und dem Versuch der Ermittler, das zusammenzusetzen, das Puzzle, und dem Versuch der Verteidiger zu sagen, naja, aber da und da passt es vielleicht noch nicht so ganz so gut zusammen oder passt es aus unserer Sicht überhaupt nicht zusammen.
Wie ist es denn für dich denn als Journalistin dann in der Gerichtsverhandlung zu sitzen? Worüber schreibst du dann oder wie entscheidest du, was du denn jetzt aufschreibst? Weil ich habe jetzt unser Archiv mal durchforstet zur Vorbereitung dieser Folge und da waren ja sehr, sehr vielfältige Artikel und du schreibst ja nicht jetzt sehr kleinteilig jeden Prozesstag mit.
Nee, also ich schreibe jeden Prozesstag sehr kleinteilig mit tatsächlich. Das ist übrigens auch der Prozess, bei dem ich das, glaube ich, am intensivsten tue. Also da wirklich versuche, alles Mögliche möglichst wortwörtlich, das gelingt natürlich nicht hundertprozentig, aber sehr gut mitzuschreiben, weil es so viel hin und her geht und so viel auf Details ankommt. Das ist, vorher auch schon immer viel mitgeschrieben, aber das ist hier schon besonders. Was ich dann auswähle, aufzuschreiben, also klar, wir schreiben nicht nach jedem Tag etwas auf, sondern halt so die großen Linien. Also man entscheidet halt, was da besonders auffällig ist, wenn ein besonders wichtiger Zeuge kommt, das sind auch oft wichtige Polizeizeugen, die dann zu bestimmten Themen was aussagen oder eben auch die rechtsradikalen Opfer, die ja auch gehört werden und irgendwie Szenegrößen in Anführungsstrichen sind und relevant für den Prozess als Opfer. Also immer an so besonderen Tagen, in Anführungsstrichen, dann schreiben wir was auf. Oder wenn wir über den längeren Zeitraum feststellen, okay, es gibt da eine Linie, worüber wir jetzt da mal berichten sollten in Bezug auf den Prozess. Das kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, was da passiert.
Es haben sich ja jetzt auch so ein bisschen während des ganzen Prozesses auch so Nebenschauplätze, so formuliere ich das jetzt mal, gebildet, nämlich das Magazin Kompakt. Als Stichwort, was ist da genau passiert?
Kompakt hat vor Beginn des Prozesses, oder ich glaube, es war sogar tatsächlich direkt am ersten Prozesstag, einen Artikel veröffentlicht über diesen Fall mit Fotos, die nur aus den Ermittlungsakten stammen können und auch mit Details aus den Ermittlungsakten. Und das ist die Frage, wo kommt das her? Woher wissen die das? Das ist war dann ein ziemlicher Skandal, zu Recht auch. Kompakt ist ein Magazin, das der Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Und da fragt man sich natürlich schon, woher wissen die Nazis das? Woher haben die das Material? Da gibt es verschiedene Dinge, die man sich vorstellen kann. Also zum Beispiel sind ja einige der Opfer auch als Nebenklagevertreter zugelassen in dem Prozess. Die haben wiederum Anwälte, auch alles rechte Szeneanwälte, die Zugriff haben auf zumindest einen Teil der Akten. Das wäre so ein Erklärungsmodell, wo das vielleicht herkommt. Es gibt aber seit Beginn des Prozesses immer auch wieder Diskussionen darum, ob die Informationen nicht von der Polizei direkt durchgestochen worden sein könnten. Und tatsächlich hat da die Staatsanwaltschaft Chemnitz Ermittlungen wegen Geheimnisverrats aufgenommen. Bisher ist da aber noch nichts bei rumgekommen, sozusagen. Ein Verfahren ist auch schon wieder eingestellt worden, was nur am Rande was damit zu tun hat. Aber das ist noch offen, woher das wieder die Informationsflüsse sind. Aber ja, da gibt es immer wieder Diskussionen darum.
Du hast es eben gerade schon erwähnt. Da sitzen natürlich dann auch Leute aus der rechten Szene im Zeugenstand. Die sind teilweise auch Nebenkläger. Was ist denn die Problematik mit diesen Aussagen?
Grundsätzlich ist natürlich jetzt nichts schlecht daran, dass Opfer von Straftaten vor Gericht aussagen, auch dann nicht, wenn sie Neonazis sind oder Menschen, deren Gesinnung uns nicht gefällt. In dem Fall ist es so, dass inzwischen 3 der Menschen aus der rechten Szene, die da als Opfer oder vermeintliche Opfer ausgesagt haben, dass gegen die selbst Ermittlungen laufen wegen Bildung einer rechtsextremen kriminellen Vereinigung, also auch wegen schwerer Vorwürfe. 2 davon sitzen inzwischen auch in Haft, die haben noch ausgesagt, sitzen aber jetzt inzwischen in Haft. Und das untergräbt natürlich schon die Glaubwürdigkeit von Zeugen, gegen die wegen so schwerwiegender Straftaten ermittelt wird. Und in dem Fall ist es sozusagen zum Glück in Anführungsstrichen für die Anklage so, dass sie sich nicht primär auf die Aussagen dieser Opfer stützt. Die haben sowieso nichts gesehen letztlich. Also ich fasse das jetzt mal ganz pauschal zusammen. Also ich hatte das vorhin schon mal gesagt, die Angreifer und oder Angreiferinnen waren maskiert und sind kaum zu identifizieren durch die Opfer. Sodass das jetzt sowieso deren Aussagen jetzt vielleicht weniger relevant sind, strafrechtlich gesehen, als in anderen Prozessen. Aber es gibt dann eben doch Details. Sie werden zum Beispiel, die rechtsextremen Zeugen werden zum Beispiel immer wieder dazu befragt, ob sie festgestellt haben, dass eine Frau möglicherweise unter den Angreifern war. Und einer der Rechtsextremen, der Leon R. aus Eisenach, der hatte auch bei der Polizei schon gesagt, ja, da war eine Frau dabei. Später hat er sogar Lina E. persönlich sozusagen identifiziert, hat sich dann aber in Widersprüche verstrickt, woran er das jetzt festmacht und so weiter. Und so eine Aussage von jemandem, gegen den selbst ermittelt wird und der sozusagen ja qua Gesinnung natürlich schon Interesse daran hat, Linksextreme hinter Gittern zu bringen, ist natürlich viel weniger wert und wird auch viel weniger wert, umso mehr sozusagen gegen ihn selbst vorliegt, sage ich jetzt mal.
Es gibt jetzt aber auch weitere Überfälle, obwohl diese vermeintliche linksextreme Gruppe jetzt gerade angeklagt ist und dieser Prozess gegen die geführt wird. Was ist da los gerade?
Ja, also das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie man so Übergriffe definiert. Die Polizei hat tatsächlich, gibt es eine lange Liste von bislang nicht aufgeklärten Straftaten, die man sozusagen mutmaßlich dem linksextremen Spektrum zuordnet. Aus ganz Sachsen, wo verschiedene Straftaten draufstehen und wo völlig unklar ist, ob das jetzt der Gruppe um Lina E. oder Teilen davon, die noch auf freiem Fuß sind, das sind ja auch eigentlich fast alle außer Lina selbst, aus der mutmaßlichen Gruppe, ob man denen das zurechnen kann, das ist natürlich völlig ungeklärt. Aber ja, es gibt so einige, gab auch nachdem die Gruppe E. sozusagen aufgeflogen ist, Übergriffe, die so aussehen, als könnte es sozusagen in die gleiche Reihe passen von den Übergriffen, die jetzt auch der Gruppe E vor Gericht zugeordnet werden. Da ist zum Beispiel der Chef der NPD-Jugendorganisation in Eilenburg in seiner Wohnung überfallen worden, angegriffen worden, unter anderem mit einem Hammer. Hammer spielen auch bei den mutmaßlichen Taten, die jetzt von der Gruppe E, die jetzt in Dresden angeklagt sind, eine Rolle. Also ja, das könnte sein, dass da Mitglieder eine Rolle spielen, aber sicher, also aufgeklärt ist es nicht. Die Ermittlungen haben das noch nicht ergeben. Es gibt erst recht kein Urteil. Also das ist kann auch einfach einen ganz anderen Hintergrund haben.
Kurzer Hinweis in dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer. Gruppe E ist einfach nur diese Gruppe, die vor Gericht gerade ist. Es leitet sich daher ab, dass eben Lina einen Nachnamen hat, der mit E beginnt. Deswegen nennen wir sie auch die ganze Zeit Lina E.
Ja, tatsächlich ist diese Gruppe E auch so ein bisschen so ein umstrittener Begriff. Ich habe mich da mal mit Ermittlern darüber unterhalten und habe den Begriff dann auch einfach so verwendet und die waren ein bisschen überrascht davon und taten so, als sei das eine Erfindung der Mediengruppe E. Ich glaube, es ist eher eine Erfindung der Ermittler, aber ich ließ es nicht mehr so ganz aufklären. Kreisen des Verfassungsschutzes, die Gruppe auch manchmal Eisenacher Gruppe genannt, weil da halt auch zwei der Taten stattfinden und da auch viele Ermittlungen stattfanden. Also es ist nicht so ganz, Gruppe E ist nicht so ein feststehender Begriff oder die nennen sich auch nicht selber so oder so. Es ist halt irgendwie so ein, ja, wahrscheinlich so eine Mischung aus einem Medien- und Polizeibegriff, ja.
Jetzt gab es im Juni 2022, das haben wir ja auch vorhin erwähnt, dass es bis dato eben sehr schleppend verlief. Jetzt gab es da eine Wendung, eine ziemlich große sogar, weil es einen Kronzeugen auf einmal gibt. Wer ist der Kronzeuge gerade?
Kronzeuge ist auch tatsächlich so ein Begriff, da weiß ich noch gar nicht, ob er ein Kronzeuge ist. Also Kronzeuge heißt der jetzt, aber Kronzeuge ist ja sozusagen im klassischen Sinne jemand, der einen Deal macht mit den Ermittlern. Der sagt, hey, ich erzähle euch was, dafür kriege ich ein bisschen weniger Strafe. Gut möglich, dass dieser Deal gerade angebahnt wird im Hintergrund oder schon angebahnt worden ist, aber sicher weiß ich es nicht. Aber es gibt einen Zeugen, der ausgesagt hat, der aus der linken Szene direkt stammt. Das ist Johannes D. Als ich davon hörte, dass es einen Zeugen sagt, der ausgepackt hat, habe ich mir sofort gedacht, oh, es könnte doch vielleicht Johannes D. sein. Und da wusste ich das noch nicht. Und tatsächlich ist es so. Das ist so, es ist relativ einfach zu erklären, woher diese Mutmaßung von mir stammte. D. ist einer, der ja dem Umfeld der Gruppe E zugerechnet wird. Er soll auch an einer der Taten als Späher beteiligt gewesen sein. Wohnte damals in Berlin. Und im Oktober 21 war es, glaube ich, genau, ist D. auf einer linken Plattform geoutet worden, wie man das sagt. Da hat es ein Outing des Johannes D. gegeben. Es ist ein Text erschienen, in dem er bezichtigt wird, sexuelle Übergriffe begangen zu haben, vergewaltigt zu haben, eine Frau gedemütigt, unterdrückt zu haben. Unterschrieben war dieser Brief letztlich, diese Veröffentlichung von einer Ex-Freundin von ihm. ob die das tatsächlich geschrieben hat, ob es diese Person gibt, ob die Vorwürfe stimmen, das alles weiß ich nicht. Ist nicht überprüfbar in diesem Zusammenhang gewesen für mich bislang. Fest steht aber, dass D. seitdem ein Ausgestoßener war in der linken Szene. Also verschiedene Bündnisse haben sich von ihm distanziert. Darunter auch das Solidaritätsbündnis, was sich gegründet hat, um die Angeklagten und Beschuldigten in diesem Verfahren um Lina E. zu unterstützen. Und von da an war D. ja tatsächlich ein Ausgestoßener, was in dem Zusammenhang auch bedeutet, dass er zum Beispiel nicht mehr an Gelder kommt, die dafür, die, wir hatten vorhin darüber gesprochen, die für die Beschuldigten im Zweifel zusammengesammelt werden. Er hatte laut Aussagen des Solidaritätsbündnisses eh noch kein Geld bekommen. Aber so, es ist jetzt nicht nur eine emotionale Sache. Man verliert sein altes Umfeld, seine alten Freunde, kann auch von jemandem, der von Ermittlungen, der Teil von Ermittlungen ist, auch echt eine finanzielle Nummer sein. So, also er war Ausgestoßener und deswegen liegt es so nahe, dass man dann denkt, okay, gut, so einer packt dann halt mal aus. Das ist natürlich nicht klar, dass das sein Motiv ist. Also das ist jetzt so eine naheliegende Annahme und so wird das jetzt auch weithin gelesen, in Anführungsstrichen. Aber das muss nicht sein, dass das der Grund ist. Aber es ist natürlich recht naheliegend, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. Man muss natürlich dazu wissen, dass in der linken Szene das ein absolutes No-Go ist. Also da gilt eigentlich, Anna und Arthur halten's Maul. Das ist so ein Spruch, der da gilt, auch so eine Kampagne noch von vor einigen Jahren. Man redet nicht mit den Behörden. Man spricht nicht mit der Polizei. Man spricht auch ungern mit Journalisten und Journalistinnen. Auch Wissenschaftler haben einen schlechten Zugang auf die Szene. Man redet einfach nicht. Und wenn das einer tut, dann ist das natürlich Verrat. Also so wird es jetzt auch gesehen. Und Johannes D. wird als Verräter bezeichnet und bedroht und beschimpft.
In dem Zusammenhang hast du auch in einem deiner Artikel geschrieben, dass dürfte schon damals für Sorge in der linken Szene gesorgt haben.
Ja, genau. Also das ist natürlich schon diskutiert worden. Also was passiert, wenn man so jemanden, der in so einem prominenten Verfahren mitbeschuldigt ist, der auch so viel weiß, der ja auch echt ein, der ist jetzt ja nicht irgendjemand, der ist schon jemand, der sozusagen lange, Kamerad ist das absolut falsche Wort, das fällt mir jetzt leider ein, aber der halt lange Teil dieser gewaltbereiten linken Szene mutmaßlich war, der dazugehört hat. Und dann, wenn so jemand dann durch so ein sogenanntes Outing, vereinzelt wird, dann muss man natürlich befürchten, dass da sich möglicherweise dazu angetrieben sieht, aus Rache oder aus welchen Motiven auch immer auszusagen. Und das ist schon diskutiert worden nach diesem Outing, aber es ist eigentlich so, gibt es natürlich immer verschiedene Meinungen, aber ich habe so, wenn man so querliest, was so veröffentlicht wird aus der linken und der gewaltbereiten linken Szene, so, dann ist schon so ein bisschen der Tenor, aber das heißt nicht, dass man deswegen nicht solche Sachen, wenn sie denn passiert sind, wie Vergewaltigung so nicht anprangern darf, das war trotzdem richtig so, aber natürlich ist eine Frage, ist eine Frage, die diskutiert wird in der Szene. Hätte man es so machen müssen? Hätte man es zu dem Zeitpunkt machen müssen? Wie geht man dann damit um? Die Befürchtung hat es auf jeden Fall gegeben, dass das dazu führen könnte, dass da irgendwie möglicherweise jemand aussagt.
Wie hast du davon erfahren, dass da diskutiert wurde?
Also das Outing war ja öffentlich sozusagen auf der linken Szene-Seite und dann gab es auch Statements dazu, die das diskutiert haben und es gab aber auch oder gibt auch Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalte, die jetzt dann in Bündnissen sind oder die da mal näher, mal weniger nah dran sind, aber zumindest so im weitesten Sinne mit zu der Szene gehören, ja. Mhm. Das sind so die zwei Sachen, aus denen ich dieses Wissen schöpfe.
In diesem Zusammenhang auch nochmal die Frage, es kommt ja häufig vor in Artikeln, die von einer Gerichtsverhandlung handeln, dass ein internes Papier quasi uns irgendwie nochmal eine neue Info gibt. Und so etwas hast du auch geschrieben, heißt es aus einem internen Papier. Wie kommst du an solche internen Papiere dran?
Im konkreten Fall kann ich natürlich darauf nicht antworten, weil ich sozusagen die Quellen schützen muss, damit die nicht versiegen oder wie auch immer. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass, also jetzt mal Gerichtsverfahrenskontext, man sich als Journalistin schon Gedanken darüber macht, wer jetzt ein Interesse daran haben könnte, bestimmte Informationen öffentlich zu machen. Also gibt es beispielsweise Nebenklagevertreterinnen, die finden, dass die Ermittlungen schlampig geführt worden sind oder dass an der und der Stelle nochmal genauer hingeguckt werden hätte müssen und die dann ein Interesse daran haben, bestimmte Dinge öffentlich zu machen. Oder auch Opfer von Straftaten, gut, das ist, geht in eine ähnliche Richtung, die sind ja dann auch meistens oder oft Nebenklagevertreter, die finden, dass man als Journalistin besser darüber berichten kann, über das, was passiert ist, wenn man die Gutachten kennt, zum Beispiel. Manchmal sind es auch die Anwälte und Anwältinnen, die bestimmte Dinge richtigstellen wollen oder die wollen, dass man als Journalist gut informiert ist, um die, das große Ganze zu sehen. Es ist ja tatsächlich auch, naja, jetzt mal so aus so einer medientheoretischen Sicht, so ein Gerichtsprozess, da bekommt man schon einen sehr guten Überblick über die, über das, was die Behörden wissen und über das, was sozusagen ermittelt worden ist. Aber das große Ganze, dabei hilft es schon manchmal, wenn man erstens mal mit Leuten darüber redet, die Ermittlungsakten in Gänze kennen oder die einem halt auch nochmal zeigen, okay, hier steht das nochmal ganz genau. Jetzt nicht nur unbedingt, um hinschreiben zu können, ich habe da was aus einem internen Papier oder so, sondern einfach auch, um es zu verstehen und um irgendwie nicht einer falschen Schlussfolgerung aufzusitzen, weil man im Prozess das und das mal aufgeschnappt hat und dann setzt man das aber vielleicht in den falschen Kontext oder so. Also das kann auch schon mal ein Motiv von jemandem sein, der einem ein bisschen mehr erzählt oder was zeigt, dass man nicht immer, meistens sind die Motive andere, ich hatte sie gerade schon beschrieben, aber so, dass jemand möchte, dass die Journalisten das irgendwie einfach nicht falsch verstehen. So ein bisschen platt gesagt, aber ja.
Jetzt in den nächsten Tagen geht der Prozess weiter. Du hast es eben gerade schon so ein bisschen angedeutet, Johannes D. wird wahrscheinlich aussagen. Und es könnte sein, dass dann die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Wie, jetzt mal eine ganz grundsätzliche Frage erstmal dazu. Wie gehst du denn davor, wenn wirklich die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist? Wie kannst du dann recherchieren? Wie kannst du dich nochmal über das, was da passiert ist, nochmal informieren?
Ja, das ist schon maximal Mist für Journalistinnen. Und wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, einfach weil es, man meint, niemals alles wird erfahren können hinterher. Also da geht es ja auch um so Dinge wie, wie tritt jemand auf, zappelt er mit den Knien, so. Also da fängt es ja schon an. Das sind Dinge, die man auf jeden Fall verpassen wird und die man sich vielleicht erzählen lassen kann, aber das wird einfach nicht, das wird nicht ersetzbar sein, der persönliche Eindruck. Grundsätzlich, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, und das passiert ja manchmal, minderjährige Zeugen werden vernommen oder in bestimmten Jugendstrafverfahren oder dergleichen, dann ist es oft so, dass die Gerichtssprecher oder die Gerichtssprecherinnen der Presse das zusammenfassen, was da passiert ist, sozusagen die ganzen die faktischen Sachen, was schon mal sehr hilft. Aber wir versuchen natürlich dann trotzdem noch mit den anderen Beteiligten zu sprechen. Das Gericht ist zwar sozusagen in dieser Dreierkonstellation zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger innen das mit am neutralsten agierendste sozusagen von jetzt mal von ganz formal gesehen, aber trotzdem versucht man natürlich dann noch mal ein paar andere Informationen zu bekommen von anderen, also sprich von der Staatsanwaltschaft oder von den VerteidigerInnen. Da muss man natürlich dann immer wissen, dass beide Seiten Interessen haben, bestimmte Dinge vielleicht auch so darzustellen, dass es im Fall der Anwälte zum Beispiel günstig für die Mandanten und Mandantinnen ist. Das muss man dann halt entsprechend einordnen. Genau, aber erstmal ist es ganz wichtig, dann in so einem Fall einfach mit den Beteiligten hinterher nochmal zu sprechen.
Warum könnte es denn sein, dass bei Johannes D.'s Aussage die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist?
Der Anwalt hat das jetzt schon mal so, also sein Anwalt, der Anwalt von Johannes D., hat das jetzt schon mal so ein bisschen anklingen lassen, einfach weil er ihn gefährdet sieht. Also es ist auch diskutiert worden vor Gericht, ob Johannes D. überhaupt aussagt und ob er überhaupt in persona aussagt, ob man ihn irgendwie nicht audiovisuell vernehmen kann. Tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass man annimmt oder dass zumindest einige Teile der Sicherheitsbehörden und in dem Fall auch auf jeden Fall der Anwalt und offensichtlich Johannes D. selbst annimmt, dass er gefährdet ist durch, es ist ja so, dass dort im Gerichtssaal immer viele Unterstützer aus der linken Szene sind. Es ist natürlich ein Hochsicherheitssaal, also das könnte ein Grund sein, dass auch das Gericht möglicherweise das so sieht, okay, der Mann ist so gefährdet, das geht nicht, wir müssen hier ohne Öffentlichkeit verhandeln.
Was hat denn Johannes D. überhaupt ausgepackt?
Tja, wenn ich das wüsste. soweit ich weiß, soll er bei sehr vielen Behörden ausgesagt haben. Nicht nur zu diesem Komplex Gruppe E, / Eisenacher Gruppe, /Lina E. Also nicht nur zu dem, woran er selbst ja beteiligt gewesen sein soll, sondern auch noch zu anderen linken, zu anderen Zusammenhängen in der gewaltbereiten linken Szene in Deutschland. Genau, das ist das, was man hört.
Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, wie es jetzt so weitergeht?
Also jetzt ist, wir zeichnen ja Dienstag auf, Dienstag diese Woche, Donnerstag soll die Vernehmung von Johannes D. starten. Das ist dann auch für mehrere Tage geplant. Also das wird uns jetzt dann also noch einige Wochen beschäftigen, allein diese Aussage. Und es kann sein, und ich gehe auch eigentlich fest davon aus, dass das diesen Prozess nochmal extrem verändert und beeinflusst. Also ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wie schwierig das ist, nachzuweisen, dass es eine kriminelle Vereinigung gegeben hat. Es gibt relativ schwammige Kriterien, nenne ich es jetzt mal, dafür, die direkt im Gesetz stehen, wann das als eine kriminelle Vereinigung. Und das dann irgendwie nachzuweisen und irgendwie zu sagen, okay, das so ist es, ist auf der einen Seite schwer, andere sagen, es ist viel zu leicht, es wird viel zu schnell angenommen, es wird viel zu schnell dann auch diese, wenn man sagt, hier Polizei nimmt eine kriminelle Vereinigung an, dann, es gibt einen Anfangsverdacht für eine kriminelle Vereinigung, dann bekommt sie sehr viele Ermittlungsbefugnisse, kann großflächig abhören zum Beispiel. Und es gibt viele Menschen, die das kritisieren, dass das so einfach geht. Also von daher, es ist jetzt einfach schwer. Es ist auf jeden Fall eine echt komplizierte Sache, das irgendwie darzulegen, ob es das nun gibt oder es auch darzulegen, dass es das nicht gibt. Und dafür wird wahrscheinlich Johannes D., also das wird, die Aussage wird das verändern. Er wird sicherlich ausgesagt haben dazu, zu dieser Frage, wer mit wem sich in der mutmaßlichen Gruppe abgesprochen hat, wie die Abläufe waren im Zweifel aus seiner Sicht, wenn es das gab, die Absprachen zu den mutmaßlichen Straftaten stattgefunden haben und so weiter. Es gibt natürlich jetzt auch die VerteidigerInnen von den Angeklagten da sagen jetzt schon oder auch überhaupt in der linken Szene ist jetzt schon so die Rede davon. Natürlich kann der auch Mist erzählen. Das ist natürlich möglich. Also diese Variante muss man natürlich da mitdenken. Also sowohl als Ermittler, als auch als Gericht, als auch als wir als Journalisten und Journalistinnen. Genau, aber in jedem Fall wird es das verändern, weil man wird da schon etwas erfahren von jemandem, der sehr nah dran war. Und wie das dann zu bewerten ist, wird man sehen. Aber erstmal werden Informationen da sein. Und das ist natürlich was den Prozess extrem verändert. Ja, und da wird man sehen. Also momentan sind Prozesstage bis Ende November, wenn ich das richtig weiß. Ja, ich glaube, 30.11. ist aktuell der letzte Prozesstag, der terminiert ist. Wird also nach einem Weilchen gehen.
Danke für deinen Einblick, Denise.
Ja, sehr gerne.
Und danke euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann drückt doch auf Folgen, um keine Episode mehr zu verpassen. Ihr könnt uns auch Feedback senden, wenn ihr das möchtet, oder euren Themenwunsch an podcast@lvz.de. Darüber würden wir uns immer freuen. Und alle Texte von Denise und unseren Kollegen zum Prozess verlinken wir euch in den Shownotes zum Nachlesen, so wie wir das eben immer machen. Und schaut auch gerne am Donnerstag bei lvz.de vorbei. Da berichtet Denise über den aktuellen Stand im Fall Lina E. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Macht es gut und passt auf euch auf.